Von exzentrischen Gründern, profitablen Netzwerken und ungewöhnlichen Nachbarschaften. In der vierten Folge von The We Free Dramcast widmen wir uns den schottischen Brennereien, die es geschafft haben, zum Hoflieferanten des Königshauses zu werden. Hallo, moin und herzlich willkommen zur vierten Folge von The We Free Dramcast. Ich bin Philipp und wir schauen uns heute mal gemeinsam drei ganz besondere Brennereien an. Bei unserer Betrachtung werden wir chronologisch vorgehen, aber nicht chronologisch in Bezug auf deren Gründung, sondern in Bezug auf deren Erhalt des Royal Warrants, also der Ernennung zum Hoflieferanten. Also könnt ihr euch schon mal eure Begleitdrams zurechtstellen. Wir fangen an mit der Royal Bruckler Distillery, dann folgt die Glenurry Royal Distillery und das Schlusslicht bildet die Royal Lochnagar Distillery. Also nochmal kurz ohne die ganzen Zungenbrecher-Royals. Bruckler, Glenurry, Lochnagar. Habt ihr es alle vor euch stehen? Habt ihr wirklich einen Glenurry vor euch stehen? Alle Achtung! Ha, und weil ich schon die Fragezeichen in euren Gesichtern sehe, hä, warum Glenurry, was ist mit dem? Dazu kommen wir ja dann gleich noch. Gut, dann fangen wir mal an. Die Bruckler Brennerei wurde 1812 von Captain William Fraser gegründet. Und da sind wir eigentlich schon beim ersten Popstar der Whisky-Brennerei-Geschichte, denn Captain William Fraser war einer der arrogantesten und ungehobelsten Männer in der Geschichte Schottlands, des Whiskys überhaupt. Auf jeden Fall einer der berühmtesten, berüchtigsten Menschen seiner Zeit aufgrund seines sehr schlechten Charakters. Warum der so schlecht drauf war und warum der so einen schlechten Charakter hatte? Naja, Captain William Fraser heißt nicht umsonst Captain, denn der hat ganz schön viel Zeit im Krieg verbracht, um genau zu sein 14 Jahre. Und als er im Alter von 30 Jahren wegen einer Verletzung nach Hause geschickt wird, war er im Prinzip sein halbes Leben im Krieg. Und dass das seine Spuren hinterlässt, kann man sich vorstellen. Naja, William will eigentlich nur noch seine Ruhe und setzt sich 1812 auf einer Farm bei Bruckler zur Ruhe. Und dann kommt das Jahr 1816. Ihr erinnert euch ja sicher an die letzte Folge. Was war 1816? Genau, der Small Stills Act. Und hatte ich da nicht gesagt, dass das eigentlich überhaupt nichts gebracht hat? Ja, genau. Die illegalen Brennereien, die es gab, haben sich jetzt nicht legalisiert. Aber es gab eben auch einen Anreiz für die, die es einfach mal ausprobieren wollten oder die neu in das Whisky-Business einsteigen wollten, um eben eine solche kleine Brennerei anzumelden und von vornherein einfach legal zu starten. Und weil sich der William auf einer Farm befand, die sowieso vorher schon für ihre hochwertige Gerste bekannt war, hahaha, was für ein toller Zufall, hat sich William gedacht, naja, dann mache ich hier halt eine Whiskybrennerei auf. Und weil man aber eben sehr viel Gerste braucht, hat er sich mit vier anderen Landbesitzern aus dem Umkreis zusammengeschlossen und sie haben die Bruckler Brennerei gegründet. Allerdings hatten auch sie ein Problem mit Schwarzbrennern im Umkreis. Allerdings nicht das Problem, was andere hatten, was ich schon erzählt habe, dass ihre neue Brennerei kaputt gemacht wurde oder zerstört wurde, sondern, man würde heute so schön sagen, der Markt war übersättigt. Es gab im Umkreis einfach so viel schwarzgebrannten Whisky, dass sie mit ihrem neuen, legalen, gebrannten Bruckler keinen Blumentopf gewinnen konnten. Kein Mensch hat den gebraucht, kein Mensch hat den gewollt. Und jetzt standen sie da mit ihrem neuen, tollen Whisky und keiner wollte ihn haben. Und nach 2 Jahren hatten sie so große finanzielle Verluste eingefahren, dass sie eigentlich dicht machen mussten. Aber der William ist ein 2 Meter großer Highlander und der war im Krieg und der lässt sich doch von irgendwelchen komischen Bilanzen und Zahlen nicht vorschreiben, was er zu machen hat. Und Worte wie sich geschlagen geben oder zumachen oder aufgeben, das kennt er überhaupt gar nicht. Seine Mitbegründer sehen das ein bisschen anders und die steigen auch aus, weil denen ist der Verlust zu hoch. Aber der William macht weiter. Und wenn es sein muss, macht er halt auch alleine weiter. Und aus dieser Not heraus lässt sich der William was sehr, sehr Gutes einfallen. Er denkt nämlich, gut, hier im Umkreis kann ich kein Whisky verkaufen, die haben alle schon, also muss ich zusehen, dass ich den woanders verkaufe. Und er stellt einen Agenten ein, den er nach Aberdeen schickt. Aberdeen ist nicht weit entfernt. Und der Agent, der geht in Aberdeen rum, in Bars und in Haushalte und fragt, ob dort irgendjemand Whiskylieferungen braucht. Und nach sagen diese Leute dann, ja, so ein Whisky, den hätten wir gerne, gerade auch die Bars, ja, so ein stetiger Fluss an Whisky von da oben fänden wir ganz cool. Und so kommt es, dass 2-mal pro Woche dann Whisky von der Bruckler Distillery nach Aberdeen geschickt wird, dorthin, wo Leute eben diesen Whisky für sich bestellt haben. Und so wurde William mit dieser tollen Idee zum Vorfahren und Schutzpatron der Staubsaugervertreter und Zeugen Jehovas. Nee, Aber er hat damit sozusagen eine Vorform des Versandhandels erfunden und entwickelt. Und die hat so gut funktioniert, dass er 1826 einen Deal mit einem Wein- und Spirituosenhändler in London eingegangen ist, um seinen Whisky eben auch in der Hauptstadt verkaufen zu können. Ich meine, wie cool ist das denn? Und wenn man dann schon mal seinen Whisky nach London vertreibt und der auch noch ziemlich gut ist, dann dauert es auch nicht lange und der König wird auf den Whisky aufmerksam. Und so kam es 1833, dass der Bruckler als erster Whisky überhaupt das Royal Warrant des Königs erhalten hat. Und dieser König damals war King William IV., der der Bruder und Nachfolger von George IV. War, den ihr ja aus der letzten Folge noch kennt. Das war der, der sich nach der Schlacht von Culloden mit 100 Jahren Abstand wieder getraut hat, nach Schottland zu gehen und dort nach dem Glenlivet gefragt hat. Und eine Woche nachdem William Fraser das Royal Warrant des Königs erhalten hat, hat er eine riesengroße Werbekampagne über das ganze Land gestartet mit der Überschrift Royal Bruckler, the King's Own Whisky. Und bis heute steht the King's Own Whisky auf den Flaschen von Royal Bruckler. Und man kann sich's vorstellen, diese Werbekampagne schlägt ein wie eine Bombe und sein Whisky wird von heute auf morgen zum absoluten Renner in Schottland und in ganz Großbritannien. Und wenn man the King's Own Whisky produziert, dann kann man den natürlich auch zu horrenden Preisen verkaufen. Und das hat er natürlich gemacht. Die Kasse hat also ordentlich geklingelt für William. Umso ärgerlicher war es, dass diese Steuereintreiber ständig gekommen sind und ihn ohne jedes Recht um seinen hart erarbeiteten Lohn bringen wollten. Mit denen hat er sich wirklich überhaupt nicht verstanden. Und im Umgang mit denen hat er sich diesen unsterblichen Ruf als der schlimmste, arroganteste, unehrlichste Mensch seiner Zeit erarbeitet. Wirklich hart erarbeitet. In den Niederschriften von Joseph Pacey, also einem Steuerbeamten, der in der Zeit in der Region von Captain William Fraser gearbeitet hat und von diesem eigentlich auch hätte Steuern eintreiben müssen, wird sehr gut deutlich, was für ein Typ der William war. Hier schreibt Pacey, er war ein großer, muskulöser und eindrucksvoller Mann mit großen, klaren, aber ausdruckslosen Augen. Seine Stimme war tief und rau und hatte immer etwas Befehlendes an sich. Vor allem zu denen, die aus seiner Sicht eine ihm untergestellte Position im Leben hatten. Er war ans Kommandieren gewöhnt und nahm keinerlei Anweisungen von normalen Zivilisten entgegen. Und obwohl sein Ruf als ungehobelter Brennereiinhaber bis heute unsterblich ist, ist er selber leider 1846 gestorben. Womit wir fast schon in der Gegenwart wären. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Brennerei von der Air Force als Stützpunkt genutzt und ging danach, also eigentlich schon während des Zweiten Weltkriegs 1943, an die Distillers Company, aus der später Diageo wurde. Und da wird es nochmal sehr spannend, ansonsten wären wir ja hier eigentlich schon fertig, weil der Gründer gestorben ist. Aber Mitte des 20. Jahrhunderts wurde es um die Royal Bruckler Brennerei nochmal sehr, sehr spannend. Sie gehört also zur Distillers Company Limited. Das ist ein großer Konzern, zu dem viele Brennereien in Schottland gehören. Und dieser Konzern investiert in den 60ern auch nochmal ordentlich Kohle in die Brennerei und erweitert ihre Kapazität von 2 auf 4 Brennblasen. Allerdings hat sie es in der Brennerei und in anderen auch so ein bisschen übertrieben, denn generell gibt es auf dem Weltmarkt in den 80ern zu viel Whisky, beziehungsweise die Nachfrage ist nicht mehr so groß, wie man sich das erhofft hat. Und so musste auch die Bruckler Brennerei von 1985 bis 1991 stillgelegt werden. Diesen Abfall in den 80ern, das ist übrigens ganz spannend, gab es unter anderem auch bei Lagavulin. Und Lagavulin hat in den 80ern nur noch an einem oder an 2 Tagen in der Woche destilliert und gebrannt und in Fässer gefüllt. Was dazu geführt hat, dass 20, 30 Jahre später, wo die Nachfrage wieder sehr hoch war, also so um die 2000er rum, 2005, 2010, nicht mehr genügend Fässer hatte, um diese Nachfrage zu stillen. Weil man hat ja vor 20, 30 Jahren nur noch wenig gebrannt und wenig in Fässer gefüllt. Es ist also immer echt kompliziert beim Whisky, weil man eben in diesen großen Zeitspann vorausdenken muss. Was man heute ins Fass füllt, kommt halt erst in 12, 15, 20 Jahren da wieder raus. Und was ich in 20 Jahren verkaufen will, muss ich jetzt schon planen. Und was ich vor 20 Jahren nicht abgefüllt habe, kann ich heute nicht verkaufen. Aber zurück zu Royal Bruckler, beziehungsweise zur Distillers Company. Ihr kennt ja meine weitschweifenden Exkurse zu irgendwelchen Königshäusern und Intrigen aus den letzten Folgen. Die Zeit der Königshäuser ist jetzt aber vorbei, deswegen erzähle ich euch jetzt was zu Konzernen. Aber lasst euch drauf ein, gebt mir eine Chance, das ist auch ziemlich spannend. Die Distillers Company ist, wie gesagt, ein großer Zusammenschluss von mehreren Distillerien in Schottland und der ganzen Welt. Und die Distillers Company wird 1986 von Guinness & Co. aufgekauft. Und wie die irische Brauerei es geschafft hat, so viel Geld aufzutreiben, dass sie den Zusammenschluss von mehreren schottischen Distillerien aufkaufen konnte, das könnt ihr mal, wenn ihr wollt, googeln und euch durchlesen. Das ist auch ziemlich spannend und hart am Rande der Legalität. 11 Jahre später gibt es einen nächsten riesigen Merger. Am 17. Dezember 1992 fusioniert Guinness mit Grand Metropolitan. Und mit diesem Merger sind jetzt der meistverkaufteste Whisky, also Johnny Walker, Gordon's Gin, Smirnoff Vodka, Baileys, der Likör, Häagen-Dazs, Burger King und Guinness, alles unter einem Konzern. Und das waren nur die allergrößten Namen. Und dieser neue Konzern, der aus diesem Merger entstanden ist, 1997, ist Diageo. Und Diageo gibt es heute ja noch. Allerdings sagt das Kartellamt, Leute, das ist viel zu groß, das geht so nicht. Das, euch gehört mittlerweile irgendwie fast der komplette Whisky-Markt und alle großen Spirituosen und Burger King, das ist viel zu groß. Ihr müsst was abgeben. Also verkauft Diageo ein Jahr später, 1998, sein Tochterunternehmen John Devers & Sons, zudem Royal Bruckler, Craig Gallagher, Aberfeldy und Aldmore gehören, für sage und schreibe 1,93 Milliarden Dollar an Bacardi, den anderen riesengroßen Spirituosenkonzern, den es noch gibt. Und weil die unter neuer Fahne sozusagen erstmal noch ein bisschen gebraucht haben, bis sie sich eingegroovt haben, gab es eine ganze Weile keinen eigenständigen Single Malt von Roy Bruckler. Die haben erstmal nur für den Blend produziert, das liegt ja bei Devers nahe. John Devers & Sons haben ja seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Blended Whisky hergestellt und sind sozusagen als Experten des Blended Whiskys groß geworden und berühmt und reich geworden und konnten sich dann so langsam diese ganzen Single Malt Distillen dazu holen. Und dann haben sie einfach in der ersten Zeit, als der Royal Bruckler noch neu war, diesen auch in ihren Blended Whisky einfließen lassen, bis sie eben so weit waren, dass der auf eigenen Single Malt Beinen stehen konnte. Und 2015 war es dann soweit. Da waren also genug Jahre vergangen, um sozusagen eine eigene Beständigkeit, einen eigenen Geschmack zu finden und wieder mit einer eigenen Single Malt Range auf den Markt zu gehen. Und seitdem gibt es dann also jetzt auch wieder einen 12er, einen 16er und einen 21er. Und jetzt gibt es ausnahmsweise mal eine Service-Information News von mir im Podcast. Der Roy Bruckler hatte nämlich immer so einen kleinen Schönheitsfehler, will ich es mal nennen. Der ist eigentlich ganz gut. Aber er war immer wirklich auf 40% runter verdünnt. Also 40% ist immer sozusagen die niedrigste Prozentzahl, dass man sich gerade noch Whisky nennen darf. Und er war gefärbt. Das Einzige, was man bei Whisky immer noch dazugeben darf, sozusagen, es gibt ja auch so ein Whisky-Reinheitsgebot, dass Whisky, wie Bier halt auch, nur aus Wasser, Hefe und Gerste bestehen darf. Und was man bei Whisky noch darf, bei Scotch Whisky, ist Zuckercouleur zugeben, um den zu färben, dass er ein bisschen dunkler aussieht, weil man halt weiß, dass man so schönen bronze-dunkelfarbenen Whisky besser verkauft, als wenn der noch ganz hell ist. Aber wir wissen ja auch, dass der erst so eine schöne dunkle Farbe kriegt, wenn der lange im Fass war. Und wenn ich aber auch nicht so schön gefärbten Whisky, weil er noch nicht so alt ist, aber trotzdem verkaufen will, dann kann ich den halt färben, dass er irgendwie geiler aussieht und dann verkaufe ich den besser. Aber Whisky-Puristen finden das eben nicht so cool, weil die sagen, naja, ich möchte schon irgendwie genau das im Glas sehen, was ich wirklich habe und nicht irgendein gefaktes Zeug. Und das war bei Roy Bruckler so, also der war ziemlich verdünnt auf 40% und der war immer gefärbt. Und jetzt kommen wir zu den guten News und zur Service-Ecke. Im Oktober 2019 hat Roy Bruckler nämlich angekündigt, dass sie ihre Range und ihren Whisky ein bisschen ändern werden. Und zwar wird es ab Frühjahr 2020, also jetzt so demnächst eigentlich, eine neue Range geben, also nicht mehr 12, 16, 21, sondern 12, 18, 21. Und diese Abfüllungen werden nicht mehr gefärbt und sie werden mit einem höheren Prozentsatz abgefüllt, nicht mehr 40, sondern 46%. Da bin ich auch schon sehr gespannt darauf, weil ich auch ehrlich gesagt immer fand, dass der ein kleines bisschen zu sanftmütig um die Ecke kommt. Und ich bin sehr gespannt, wie der wirklich jetzt mit den 6% mehr schmeckt und hoffe, dass der damit auch ein bisschen mehr Wumms noch hat und ein bisschen mehr Eigenständigkeit. Wir werden sehen. Kommen wir damit aber jetzt zum Glenorie Royal. Diese Brennerei wurde 1825 wieder von einem Captain, nämlich Captain Robert Barclay, bei Stonehaven in Aberdeenshire gegründet. Und auch der Captain Robert Barclay war wieder ein sehr krasser und bemerkenswerter Charakter, der da eine Brennerei gegründet hat. Der hatte es nämlich auch faustdick hinter den Ohren, nicht weil er so ein arroganter, unangenehmer Typ war, sondern eher ganz im Gegenteil, weil er im positiven Sinne ein sehr krasser Typ war. Der war nämlich nicht nur Cambridge-Absolvent und auch Kriegsveteran, sondern er war vor allem auch der Laird of Uri, also der Lord of Uri, nachdem der Glen Uri, also Glen heißt ja immer Tal, ist ja gälisch für Tal, also das Uri-Tal, und er war der Lord, oder auf Schottisch der Laird of Uri. Und als dieser Laird of Uri war eben auch sehr bekannt und sehr beliebt und deswegen Mitglied des Parlaments für dieses Gebiet. Und weil das immer noch nicht reicht, war er auch zusätzlich noch Boxer und Athlet. Und 1808, das könnt ihr euch sehr gut merken, das ist das Perfekte ohne zu wissen, Robert Barclay war 1808 der erste Mensch, der 1000 Meilen in 1000 Stunden zu Fuß gelaufen ist. Es ist sehr gut zu wissen. Sehr wichtig, sehr wichtig. Merkt euch das. Und als Mitglied des Parlaments hat man natürlich so ganz gute Connections in Westminster. Und wenn man besonders gute Connections hat und so ein bekannter Athlet ist, natürlich auch, dann ist es auch relativ einfach, gute Connections zum König zu etablieren. Und so hat unser Robert diese Connecke zum König genutzt, um sich 1835 auch für seine Glenurry Distillery das Royal Warrant zu holen. Der König, der ihm das Warrant gegeben hat, war auch wieder William IV., der offensichtlich dem Whisky wirklich sehr positiv gegenüberstand und sehr zugeneigt war. Allerdings ist hier wirklich das Problem, nachdem Robert Barclay 1847 gestorben ist, war es mit der Brennerei leider echt nicht mehr so wirklich weit her. Die wurde dann so durch viele Hände gereicht, oft verkauft, wieder geschlossen, wieder eröffnet, wieder verkauft und ging dann schließlich 1953 auch an die Distillers Company. Und auch die Distillers Company hat in den 60ern nochmal alles versucht, hat auch hier, wie bei der Roy Bruckler Distillery, die Anzahl der Brennblasen nochmal von 2 auf 4 erhöht. Aber trotzdem musste die Brennerei, wie auch Roy Bruckler, in den 80ern, genauer gesagt 1985, schließen. Und leider, im Gegensatz zu Royal Bruckler, ist Glenurie aus diesem Schneewittchenschlaf nie wieder erwacht. 1993 wurde die Brennerei dann sogar abgerissen. Heute erinnert nichts mehr, außer eine einzige kleine Bushaltestelle, die da noch ist, an diese Brennerei, die da stand. Und jetzt versteht ihr wahrscheinlich, warum ich am Anfang gefragt habe, ob ihr wirklich einen Glenurie vor euch stehen habt. Denn es gibt zwar hier und da mal noch ein paar Flaschen, 1993 ist jetzt nicht super lange her, aber sie sind halt einfach sehr, sehr rar und entsprechend auch nicht ganz günstig. Wenn man sich eine Flasche Glenurie irgendwo kaufen möchte, die gibt's online, ich habe extra mal geguckt, aber da fangen die Flaschenpreise halt so bei 600, 700, 800 Euro an. Deswegen, wenn ihr eine Flasche davon habt, wenn ihr einen Glenurie vor euch stehen habt, alle Achtung, meinen Kontakt findet ihr auf der Webseite, meldet euch bei mir, ich komme gerne mal vorbei und probiere was davon. Okay, damit sind wir an der Stelle eigentlich auch mit Glenurie schon durch. Und gehen zur dritten und letzten Brennerei für heute, nämlich die Royal Lochnagar Brennerei. Und von den tragischen Ursprüngen der Royal Lochnagar Brennerei, oder damals eben noch Lochnagar Brennerei, hatte ich ja in der letzten Folge schon mal erzählt. Denn die obere Deeside, also der Dee, ist ein Fluss, der in Aberdeen in den Nordsee mündet. Und diese obere D-Side war eben ein Eldorado für Schwarzbrenner. Da ist kein Steuereintreiber hingekommen oder nur sehr schlecht, um dort irgendwie zu kontrollieren, ob es da Brennereien gibt oder von denen Geld abzuholen. Und als James Robertson 1823 auf die Idee kommt, dort eine Brennerei legal zu gründen, ne, kurz nach dem Excise Act, ihr erinnert euch, sind die Schwarzbrenner im Umkreis überhaupt nicht begeistert davon und drohen ihm erst und machen ihre Drohungen dann auch wahr und zerstören 1826 seine Brennerei komplett. Und er nimmt dann nochmal all seinen Mut und wahrscheinlich auch all sein Geld zusammen und baut 1841 die Brennerei nochmal an einer anderen Stelle neu auf und auch die wird komplett zerstört. Aber diese zweite Brennerei heißt schon Lochnagar, benannt nach dem markanten, riesigen Berg, der den Blick in den Süden bestimmt. Dieser Berg ist so eindrucksvoll, dass schon Lord Byron ein Gedicht über ihn geschrieben hat. Und für alle, die Lord Byron nicht kennen, nochmal ein kleiner literaturgeschichtlicher Exkurs. Lord Byron war nicht nur ein bekannter Dichter der englischen Romantik, sondern der hat 1816 auch seinen Sommerurlaub mit 4 Freunden in der Villa Deodati am Genfer See verbracht. Und zu diesen 4 Freunden gehörten unter anderem eine gewisse Mary Goodwin und ein John Polidori. Und zwar ist man extra nach Italien gefahren, weil die englischen Sommer ja jetzt bekanntlich nicht so super geil sind. Aber dieser Sommer in Italien war auch total verregnet und total schlecht. Und deswegen musste man leider sehr viel in der Villa bleiben. Aber man wusste sich ja auch in der Zeit schon zu helfen. Und so hat man sich halt die Zeit vertrieben mit jede Menge Opium. Miteinander, wenn ihr versteht, wie ich meine, und mit Gruselgeschichten. Und so entstehen in diesem Sommer 2 historische literarische Werke. Zum einen Frankenstein, denn Mary Goodwin wird 2 Jahre später Mary Shelley sein. Die hat nämlich ihren Mann Percy Shelley auch in dieser Villa kennengelernt. Und der vorhin genannte John Polidori schreibt Der Vampyr. Oder Der Vampir, aber Vampir mit Y geschrieben, aus dem 80 Jahre später Bram Stoker dann Dracula macht. Das alles entsteht also in einem Sommer in einer Villa, die Lord Byron gehört. Aber zurück zu Lochnagar und zu unserer Brennerei mit dem vorhin schon angesprochenen Gedicht in einem kleinen Auszug, in dem Byron beschreibt, wie der Berg auf ihn wirkt und wie er sich sozusagen dem Geist seiner Vorfahren näher fühlt, wenn er sich in der Nähe des Berges aufhält oder wenn er den Berg nur ansieht.
Shades of the dead, have I not heard your voices rise on the night-rolling breath of the gale? Surely the soul of the hero rejoices and rides on the wind o'er his own highland vale. Round Lochnagar, while the stormy mist gathers, winter presides in his cold icy car. Clouds there encircle the forms of my fathers. They dwell in the tempests of dark Lochnagar.
Nachdem also die 2 Versuche von James Robertson, dort eine Brennerei zu etablieren, gescheitert sind, versucht es John Beck 1845 nochmal und gründet erneut dort in der Nähe, am südlichen Ufer des Flusses, eine Brennerei Lochnagar. Und ihm ist das Schicksal ein bisschen mehr gewogen, denn seine Brennerei bleibt bestehen und wird nicht zerstört. Und 3 Jahre später, 1848, kommt es zu einem sehr glücklichen Zufall, denn in der Nachbarschaft ziehen neue Leute ein. Und diese neuen Leute sind Queen Victoria und Prince Albert, denn in der Nachbarschaft steht so ein altes Schloss, das nennt sich Balmoral Castle, und da ziehen die beiden ein, beziehungsweise sie ernennen es zu ihrer neuen Sommerresidenz. Queen Victoria ist übrigens die Nachfolgerin von King William IV., der die anderen beiden Distillen mit dem Royal Warrant versehen hat und die nach seinem Tod 1837 als seine Nichte nun Königin geworden ist und den Thron bestiegen hat. Und weil John Beck weiß, dass Prinz Albert sich sehr für alte technische Sachen interessiert, lädt er ihn einfach mal ein, so aus nachbarschaftlicher Freundschaft, doch mal einfach vorbeizukommen und sich anzugucken, was der John Beck da so macht mit seinen technischen Geräten. Und da kommt der Prinz Albert natürlich gerne drauf zurück, bringt die ganze Familie mit und dann laufen sie da mal hin. Das ist ja nur ein Kilometer weit weg und gucken sich an, was denn dieser Nachbar John Beck da so macht. Und John Beck führt sie so ein bisschen rum und zeigt ihnen alles, was da so ist und fragt sie am Ende, ob sie nicht auch mal probieren wollen, was am Ende rauskommt bei dem, was er da gerade so gezeigt hat. Und natürlich ist es alles Kalkül und er hat schon die Gläser und die Flaschen alles vorbereitet. Und wer mal eine Distillery-Tour mitgemacht hat, der weiß genau, wenn ich mir das angeguckt habe, wie das da funktioniert alles, dann will ich am Ende auch probieren, was da rauskommt. Das ist doch ganz klar. Und natürlich probieren die Royals von seinem Whisky. Und wenn ich sage die Royals, dann meine ich wirklich alle. Victoria probiert, Albert probiert und die 4 und 7 Jahre alten Kinder probieren natürlich auch. Und offensichtlich scheint es allen sehr, sehr gut zu schmecken, denn nur wenige Tage später erhält John Beck die königliche Vollmacht, wird Brennerei ihrer Majestät, darf das Royal tragen und wird Zulieferer des Hofes und vor allem von Balmoral Castle. Und ganz interessant ist, dass es bis heute im Giftshop von Balmoral Castle immer noch einen sogenannten Balmoral Whisky gibt, also eine ganz spezielle Abfüllung des Royal Lochnagar, die es nur dort im Balmoral Castle unter dem Namen Balmoral Whisky auch zu kaufen gibt. Heute ist die Royal Lochnagar Brennerei die kleinste Brennerei von Diageo und wird als die Heimat ihres Malt Whiskys geführt. Dort werden vor allem Schulungen, Fortbildungen von Diageo abgehalten und man nutzt die kleine, süße, romantische Brennerei aber auch zur Bewirtung äußerst prominenter Gäste. Und damit haben wir ja quasi die drei Geschichten zu unseren drei Brennereien, die das Royal tragen durften, abgeschlossen. Aber es gibt noch eine kleine Zusatzgeschichte. Die Royal Lochnagar Brennerei war also die letzte, die 1848 das offizielle Royal Warrant des Königshauses erhalten haben. Dann hat man das aus irgendwelchen Gründen nicht mehr gemacht, dass eine Brennerei als Hoflieferant ausgezeichnet wurde und dass das Royal so irgendwie verliehen wurde, je nachdem, was der König oder die Königin für eine besondere Lieblingssorte an Whisky hatten. Bis 1994, also 150 Jahre später ungefähr. 1994 verleiht nämlich Prinz Charles das Royal Warrant an seinen Lieblingswhisky, die Laphroaig Distillery. Jetzt werdet ihr aber sagen, naja, aber warte mal, Laphroaig heißt doch nicht Royal Laphroaig. Absolut richtig. Warum die sich nicht Royal Laphroaig nennen, kann ich euch ehrlich gesagt nicht wirklich sagen. Entweder liegt es daran, dass Prinz Charles eben nur Prinz ist und kein herrschender, regierender König. Oder, und das kann ich mir viel eher vorstellen, es liegt daran, dass zum einen der König oder die Bedeutung des Königs in der Welt und auch in England jetzt nicht mehr so groß ist wie noch vor 150 Jahren, dass man sich damit schmückt und brüstet. Und zum anderen habe ich die Insulaner auf Isla so kennengelernt, dass sie einfach so bodenständig und so unprätentiös sind, dass sie das einfach nicht nötig haben. Und sie haben es auch finanziell oder wirtschaftlich nicht nötig, denn Laphroaig verkauft auch ohne ein Royal vor dem Namen genug Whisky. Da müssen sie sich wirklich überhaupt gar keine Sorgen machen. Damit sind wir jetzt wirklich auch am Ende dieser Folge angelangt und haben die 3,5 Single Malt Distilleries, die ein Royal Warrant verliehen bekommen haben und Hoflieferanten wurden, kennengelernt. Es gibt auch noch Blended Whiskys, die ein Royal tragen, aber um die möchte ich mich erstmal nicht kümmern. Worum ich mich in der nächsten Folge kümmern möchte, ist, wenn wir jetzt schon dabei sind, die Laphroaig Distillery. Denn Laphroaig ist auch wirklich eine meiner Lieblingsbrennereien. Und warum nicht einfach mal eine ganze Folge nur über eine einzige Brennerei sprechen? Es lohnt sich also absolut, auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei zu sein. Und wie immer gilt, wenn ihr genug davon habt, immer nur zuzuhören und mal was probieren wollt, dann kommt einfach zu einem meiner Tastings. Wann und wo die stattfinden, findet ihr im Internet unter www.wefreedram.com und auf Facebook und Instagram. Folgt mir gerne, teilt mich gerne. Wir hören uns bei der nächsten Folge von WeFreeDramcast. Bis dahin sage ich Tschüss, Ciao und Slán je vás.